Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an den Journalisten Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung zu Gast in dieser Mittagsstunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Freut mich, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Gemeinsam, da wollen wir auf die Woche zurückblicken, was diese Woche geprägt hat. Und da kommen wir um ein Thema auch diese Woche nicht ganz herum, das ist Corona. Da haben Sie gerade schon gesagt, Sie können es eigentlich gar nicht mehr hören.
Ja, weil wir, es ist ein gewaltiges Problem, diese Epidemie ist bedrohlich, aber es ist nicht das allereinzige und das allergrößte Problem. Und ich denke, wir müssen aufhören, die zweite Welle regelrecht herbeizufantasieren. Wir müssen aufhören damit, uns in das Corona-Elend, das es gibt, nahezu hineinzusuchen. Corona ist bedrohlich, aber wir dürfen uns von der Bedrohung nicht beherrschen lassen. Und den Eindruck habe ich gelegentlich. Wir dürfen die anderen Probleme nicht vergessen. Die Kinderarmut, die wir letzte Woche geredet haben, die Arm-Reich-Schere, Europa, das im Taumeln ist. Wir brauchen, und das ist mein Petitum, wir brauchen Normalität in der Unnormalität. Und wir brauchen die Schulen, die wieder öffnen. Wir brauchen Kindertagesstätten, die wieder da sind für die Kinder. Wir können es nicht zulassen, dass die Familien kaputt gehen, dass die Eltern fast verrückt werden. Mir tun die Familien leid. Das sind die Punkte, die mir für die nächsten Wochen wichtig sind.
Und trotzdem ist es ja so, also der Ministerpräsident von Sachsen beispielsweise, Sachsen, ein Bundesland, das eigentlich immer relativ lockere Regelungen hatte, auch wenig Fälle, der sagt jetzt, wir sind eigentlich jetzt schon in der zweiten Welle durch Urlaubsrückkehrer. Es gibt Fälle, die auftreten und niemand weiß genau, wo sie herkommen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass wir gerade alle eigentlich viel zu unvorsichtig sind?
Nein, das Gefühl habe ich nicht. Ich plädiere für Vorsicht und bin niemand, der der Unvorsichtigkeit das Wort redet, aber ich bin dagegen, dieses Corona zum Ein- und Alles-Thema zu machen und zu sehen, wir haben weitere, wir haben andere Probleme und die ganz große Guillotine, den Lockdown schon wieder herbeizufantasieren. Ich glaube, wir haben gelernt in der ersten Phase, in der ersten Welle, wenn wir dieses Wort nehmen wollen, dass wir differenziert und regional denken müssen. Und das erhoffe ich mir jetzt von neuer Bedrohung, dass wir nicht so hineingehen in die neue Bedrohung, wie wir in die alte hineingegangen sind. Wir müssen gelernt haben.
Wir haben bestimmt einiges gelernt im Frühjahr schon und wollen deswegen Corona heute mal Corona sein lassen, schauen auf andere wichtige Themen, unter anderem dieses Tages. Da wird uns auch die AfD gleich beschäftigen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Darf Andreas Kalbitz, bislang AfD-Vorsitzender in Brandenburg, weiterhin in seiner Partei bleiben? Darüber verhandelt heute Mittag jetzt gerade das Bundesschiedsgericht der Partei. Kalbitz, der war Mitglied in der inzwischen verbotenen rechtsextremen heimattreuen Deutschen Jugend und bei den Republikanern. Das soll er aber in seinem Aufnahmeantrag in die AfD verschwiegen haben, obwohl beide Organisationen auf der Unvereinbarkeitsliste dieser Partei stehen. Bei einer Anhörung in Stuttgart, da darf er heute nochmal seine Position darlegen und ist sehr optimistisch.
Ich bin da völlig zuversichtlich, dass wir eine rechtsstaatliche Lösung finden. Und ich bin auch in der Sache da sehr optimistisch.
Und der Parteichef Jörg Meuthen, der dagegen ist sicher, dass er es schaffen wird, Kalbitz auszuschließen.
Wir haben das juristisch sehr genau geprüft und sind sehr, sehr zuversichtlich, dass es dann auch bei unserem Entschluss bleibt.
Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie sind ja selbst Jurist. Meuthen sagt im Prinzip, das Ganze ist keine politische, sondern eine rein juristische Entscheidung, hätte er überhaupt aufgenommen werden dürfen. Ich frage mich ja, dieses Parteischiedsgericht, kann das überhaupt rein formal entscheiden oder ist es nicht immer auch eine politische Entscheidung, ob man jemand wie Kalbitz in der Partei haben will?
Es ist immer auch eine politische Entscheidung und es geht in diesem Fall darum, ob jemand wie Kalbitz das Bild der Partei nach außen prägt. Meuthen will um alles in der Welt verhindern, dass die Öffentlichkeit den Eindruck gewinnt, diese Partei ist im Prinzip die neue NPD. Diese Partei ist keine Rechtsaußenpartei mehr, sondern eine Rechtsdraußenpartei. Die Partei AfD ist so dramatisch schnell nach rechts draußen gerückt, dass sich die Extremisten von gestern auf einmal in der Mitte der AfD finden. Leute wie Meuthen, Leute wie Gauland, weil es viel Extremere gibt. Und der Mann, um den es geht, Kalbitz, ist genauso wie Höcke in Thüringen. Das Bild, das Gesicht der Neonazi-Partei AfD und hinter dem Versuch, mit formalen Argumenten auszuschließen, steht der Versuch zu verhindern, dass die Gesamtpartei, wie es eigentlich veranlasst ist, vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Man könnte aber auch sagen, das ist ja eigentlich alles nichts Neues. Also Leute wie Kalbitz oder auch Höcke, die sind seit langem prägend, also seit Jahren prägend für die Partei. Und das war ja auch immer so eine Art Strategie der AfD, eben neben den Konservativ-Bürgerlichen auch Leute anzusprechen, die eigentlich außerhalb des demokratischen Konsens stehen und so Stimmen zu bekommen, die für andere Parteien ja verloren waren. Warum dieser Gesinnungswandel jetzt bei Meuthen, haben Sie das wirklich verstanden, warum er da jetzt so drauf pocht? Ist es der Verfassungsschutz?
Ich glaube schon, es ist der Verfassungsschutz. Wenn die Gesamtpartei von dem Verfassungsschutz beobachtet wird, ist es für rechtsbürgerliche Wähler, ist sie nicht mehr wählbar. Und damit fallen wesentliche Prozente weg. Es ist die große Angst vor Meuthen. Es ist nicht der Versuch, die Partei zu läutern, die Partei wegzuführen von der Verharmlosung, von Neonazi, von NS-Gräuel. Hätte man das gewollt, hätte man es seit langem machen müssen. Höcke ist seit jemand, Höcke in Thüringen, Kalbitz in Brandenburg, seit jeher jemand, der die NS-Untaten verharmlost. Und wenn es darum geht, zu sagen, Leute, es geht nicht, wir sind keine Neonazi-Partei, wir sind nicht die Wiederkehr der NPD, dann hätte man diesen Ausschluss schon vor Jahren machen müssen. Es ist der Versuch, taktisch zu agieren und die Partei ein bisschen nach außen hin besser darzustellen, als sie ist. Es ist der Versuch der Partei, man kriegt da Schluck auf, wenn man Herrn Kalbitz hört, wenn er an den Rechtsstaat appelliert. Es ist der Versuch der Partei, ein demokratisches und rechtsstaatliches Mäntelchen umzuhängen.
Wobei natürlich die AfD selber sagt, sie sind eine demokratische Partei, immer schon gewesen, eben mit einem sehr breiten Meinungsspektrum. Die anderen Parteien und eben auch viele Kommentatorinnen und Kommentatoren, die gucken da ja mit Schadenfreude drauf, was bei der AfD passiert. Immer so mit der Hoffnung, naja, die zerfleischen sich jetzt selbst und bei der nächsten Wahl werden sie dafür bestraft. Glauben Sie wirklich, dass dieser Streit jetzt um Kalbitz, wie auch immer er ausgehen mag, der Partei schaden könnte? Oder ist man da einem Wählerklientel, das eigentlich ganz andere Maßstäbe an Politik anlegt?
Nein, ich glaube nicht, dass man 14% der Wähler so in einen Topf mit dem Neonazitum werfen kann. Es gibt eine hartgesottene Klientel in der Bundesrepublik, die so denkt, aber die ist bei Weitem nicht so groß. Und ich denke, wenn klar wird, dass Neonazis in dieser Partei den Ton angeben, wenn Rassismus überhand nimmt, wenn Muslime aus dem Land getrieben werden sollen, wenn die Identitären, die all dies verfechten, mit Führungsfiguren wie Höcke und Kalbitz dominieren, dann ist die große Zukunft dieser Partei vorbei. Und das weiß ein kluger Kopf wie Meuthen. Und deswegen versucht man zwar, wie es auch Gauland immer wieder getan hat, wenn er von der Nazizeit als dem Vogelschiss in der deutschen Geschichte spricht, schon so zu tun, als ob man da eine bestimmte Klientel weiterhin halten will, aber die Führungsfiguren will man draußen haben. Es ist der Versuch, die Partei besser darzustellen, als sie ist.
Und ob das gelingen wird, ob das Schiedsgericht heute Kalbitz tatsächlich ausschließen wird oder ob es heute auch noch gar keine Entscheidung gibt, das wissen wir noch nicht. Wenn, dann informieren wir Sie aber natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur. Der Skandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard, der hat diese Woche noch weitere Kreise gezogen. Schon seit 2015 soll der Vorstand die Bilanzen geschönt haben. Am Ende standen da 1,9 Milliarden Euro in den Büchern, die es niemals gab. Bandenmäßiger Betrug war das wohl, davon geht die Staatsanwaltschaft inzwischen aus. Mehrere Manager sitzen in Untersuchungshaft. Und bei mir im Studio ist Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung zu Gast. Und Sie haben mir gerade während der Musik den Hinweis gegeben, Sie waren vor Ihrem Leben als Journalist tätig als Staatsanwalt für Wirtschaftskriminalität.
Für auch Wirtschaftskriminalität, ja.
Mit diesem Blick, den Sie vielleicht von damals noch beibehalten haben, wenn Sie auf diesen Wirecard-Skandal schauen, wer hat da eigentlich am meisten geschlafen? War es die Bankenaufsicht? War es die Wirtschaftsprüfgesellschaft? War es der Finanzminister? War es die Compliance-Abteilung des Unternehmens selbst oder einfach alle?
Ich gehe mal davon aus, dass die Compliance-Abteilung des Unternehmens beteiligt war. Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, hier liegt ein gewerbsmäßiger Bandenbetrug vor. Eine Bande besteht ja nicht bloß aus dem Vorstandsvorsitzenden und dem Finanzvorstand. Das muss eine ganze Corona, ein ganzer betrügerischer Club gewesen sein, der hier agiert hat. Es ist ein so unglaublicher Fall, dass er, glaube ich, alles schlägt, was an Großbetrug, an Wirtschaftsbetrug in der Nachkriegsgeschichte da war. Es ist schlichtweg unglaublich mit Ingredienzien, die einen Spionageroman von John le Carré und einigen anderen Thriller-Autoren noch bei weitem schlagen. Dieser Prozess wird unglaublich spannend werden.
Das heißt, wir sehen dann auch in ein paar Jahren, haben wir dann einen Roman darüber und einen ARD-Abendspielfilm.
Ganz sicher. Und es wird dann auch darum gehen, und die Frage stellen Sie ja, die unglaublich spannend ist, wer hat zu wenig kontrolliert? Es ist ganz klar, dass die ganze Bilanzprüferei hinten und vorne nicht stimmt. Da gibt es Verquickungen zwischen dem Unternehmen und den Bilanzprüfern, den Wirtschaftsprüfern, die einfach nicht gehen.
Und, weil die gleichzeitig das Unternehmen auch beraten haben.
Die beraten das Unternehmen und sie stellen Testate aus. Und die machen das ja heute quasi lebenslang. Nun kommt Scholz und sagt, wir machen neue Regeln. Es dürfen maximal 10 Jahre sein. Erschreckt man ja da schon ein bisschen. Was passiert alles in 10 Jahren? Die Geschichte ist, wenn man sich in die Politik reinschaut, wer hat Wirecard aller beraten? Die Firma des früheren Verteidigungsministers Guttenberg hat Wirecard beraten. Mhm. Die Kanzlerin selber hat sich in China bei ihrem Staatsbesuch für Wirecard eingesetzt. Der ganze Laden von Herrn Scholz hat seine Aufsichtspflicht nicht genügt. Die BaFin hat der Aufsichtspflicht nicht genügt. Es war ganz offensichtlich so, dass man gesagt hat, mein Gott, ein deutscher DAX-Konzern, ein deutscher Digitalkonzern, endlich spielen wir auch in der Liga mit. Und in der Freude darüber hat man wirklich alle Augen und alle Hühneraugen zugedrückt. Mich erinnert es ein bisschen, weil wir gerade den 10. Jahrestag der Love-Parade in Duisburg haben. Es war damals auch so. Das Ruhrgebiet war Kulturhauptstadt Europas. Man wollte unbedingt so eine gigantische Veranstaltung haben. Und deswegen hat das Land Nordrhein-Westfalen, deswegen hat die Stadt Duisburg die Prüfungen, glaube ich, nicht ordentlich durchgeführt.
Also das heißt, wenn der politische Wille da ist, dann werden auch alle Warnungen in den Wind geschlagen und dann werden Warnzeichen möglicherweise ignoriert. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hat ja jetzt gesagt, er hat einen Aktionsplan vorgestellt und da heißt das eben Finanzaufsicht stärken. Sie haben es schon gesagt, Beratungsunternehmen nur noch also trennen von den Wirtschaftsprüfern, die auch nur noch 10 Jahre. Ich frage mich ja was ist es denn? Eine Floskel vielleicht schon, Finanzaufsicht stärken, was soll das denn eigentlich heißen? Also bringt das irgendetwas, wenn Sie mit Ihrer These recht haben, dass der politische Wille quasi schuld daran war, dass man das nicht gesehen hat?
Die Öffentlichkeit muss es wissen, das ist das Erste. Und zur Öffentlichkeit gehören die Whistleblower. Mir kommen Sie bei der ganzen Debatte zu kurz. Es war ja so, dass Whistleblower, also Wissende aus dem Unternehmen, die es nicht mehr mittragen wollten, was da passiert, schon sehr frühzeitig an die Behörden gegangen sind. Noch bevor die Presse, die Financial Times vor allem, davon Wind bekommen hat, hatten die Material auf dem Tisch. Das Material hatte das Ministerium auf dem Tisch, die Staatsanwaltschaften, die Bankenaufseher, die Beamten im Ministerium. Es wurde nichts gemacht. Die ersten Warnhinweise gab es 2016 von einer Research-Firma. 2019 war dann die große Veröffentlichung durch einen Journalisten von der Financial Times. Die Aufsichtsbehörden haben viel zu spät agiert. Sie haben deswegen zu spät agiert, weil die Öffentlichkeit noch nichts wusste. Der Druck der Öffentlichkeit muss stärker werden. Und deswegen brauchen wir, das hat unmittelbar nichts mit diesem Wirecard-Skandal zu tun, wir brauchen ein gutes Whistleblower. Gesetz. Wir brauchen die gesetzlich verankerte Möglichkeit, Hinweise zu geben. Es ist ja oft so, dass dann diese Whistleblower in den Zeitungen als die Helden des Alltags gewürdigt werden und danach werden sie rausgeschmissen aus dem Unternehmen, weil sie angeblich Denunzianten sind. Hier muss man etwas tun. Der Wirecard-Skandal zeigt, dass Hinweisgeber aus den Unternehmen, die betrügerisch arbeiten, wichtig sind.
Deutschlandfunk Kultur, heute zu Gast Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Wir sprechen über die katholische Kirche. Der fehlen in Deutschland immer mehr Priester und deswegen übernehmen immer häufiger auch Laien Leitungsfunktionen in Pfarreien, leiten zum Beispiel gemeinsam mit einem geweihten Priester die Geschäfte, übernehmen Aufgabe als Seelsorger. Das ist gängige Praxis in Teilen Deutschlands. So geht das aber nicht, sagt jetzt der Vatikan. Das Ganze sei illegitim, heißt es in einem Papier, das Ende der Woche veröffentlicht wurde. Denn immerhin stehe ja nur der geweihte Priester in einem ganz besonderen Verhältnis zu Gott. Und diese Auffassung, die der Vatikan da vertritt, die sorgt für sehr heftige Kritik unter den Katholiken in Deutschland. Einige Bischöfe weisen das einfach zurück, diese Anweisung, wollen sich nicht dran halten. Herr Prantl, Sie sind ja auch Katholik, wenn ich das richtig weiß, sehr kritisch gegenüber Ihrer Kirche. Was denken Sie, als Sie das gelesen haben?
Ich bin eigentlich fassungslos und bestürzt und traurig und bekümmert über diesen kompletten Realitätsverlust. Ich habe mich gefragt, hat Papst Franziskus wirklich dieses Klerikalpapier gelesen? Das ist ja am Anfang ganz schön. Am Anfang wird von Mission geredet und dass die Kirche nicht so klerikal sein darf und dass die Laien die wichtige Aufgabe haben und dass Franziskus der große Heilige, der Jahrhunderttausend Heilige, das große Vorbild sein muss. Vielleicht hat man den Papst da eingelullt, er hat nicht weitergelesen, was danach kommt, nämlich das genaue Gegenteil. Es ist eine Aussage, die wirklich heuchlerisch ist, weil jeder, der von der katholischen Kirche nur ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass es so nicht geht, dass viel zu wenige Priester da sind, die die Aufgaben wahrnehmen können, die hier mit leuchtenden Farben beschrieben werden. Es ist eigentlich ein Programm, das hier steht, das dafür sorgt, dass die Kirchenaustritte noch massiver als bisher weitergehen. Im letzten Jahr hatten wir 272.000. Mhm. Bei der evangelischen Kirche fast genauso groß im Übrigen. Aber die evangelische Kirche bezieht wenigstens die Laien ein bisschen stärker ein. Was hier passiert, ist eigentlich ein mit Füßen treten des Laienengagements, wenn nicht einmal der Pastoralreferent, also der ausgebildete Theologe, weil er nicht geweiht ist zum Priester, nicht mehr predigen darf bei einem Gottesdienst. Aber dann fragt man sich, wo leben die denn? Wo soll der Pfarrer aus Indien, der vielleicht schön zelebrieren kann, aber nicht gut Deutsch reden, eine Predigt stammeln, die niemand versteht? Es ist unsinnig.
Naja, auch das gibt es ja, dass eben Priester aus afrikanischen Staaten zum Beispiel nach Deutschland kommen und dann hier auch Deutsch lernen. Und ganz grundsätzlich kann man ja auch sagen, naja, der Vatikan kann ja jetzt nicht Glaubensinhalte und Glaubensüberzeugungen daran auch an der, sag ich mal, Realität, an den realen Zwängen orientieren ausschließlich, sondern man sagt eben, nun ja, Priester sind eben geweiht, haben eine besondere Beziehung zu Gott und nur das befähigt sie eben auch, eine Pfarrei zu leiten.
Es befähigt sie erstmal, Gottesdienste zu halten, heilige Handlungen vorzunehmen, aber Management-Tätigkeiten, Pfarreien zu organisieren, dem Pfarrer als Gleichberechtigte zur Seite zu stehen, das ist nichts, von dem irgendwo in der Bibel steht, dass es nicht sein darf. Wenn ich meine Bibelstellen recht verstehe, dann sind es Stellen, die die Gläubigen, deren Gläubigen Rechte geben, die die Gläubigen stärken, die aber nicht eine Hierarchie vertreten. Ich wüsste nicht, dass Jesus eine Hierarchie vertreten hat. Ich wüsste nicht, dass Jesus irgendwo den Frauen verboten hat, Priester zu werden.
Die Verwunderung in der Kirche ist jetzt nicht nur bei Ihnen, sondern eben auch bei vielen anderen sehr groß, unter anderem bei dem Kirchenrechtsprofessor Thomas Schüller von der Universität Münster. Der hat heute früh hier im Deutschlandfunk Kultur Folgendes gesagt.
Das Zweite Vatikanum hat gesagt, sie sind durch Taufe und Firmung begabt, selber das Evangelium zu verstehen und weiterzugeben. Ändert natürlich aber nichts, und das muss ich natürlich fairerweise sagen, dass wir in einer Hierarchenkirche sind, eine streng Hierarchenkirche, die natürlich von Klerikern geleitet wird. Das kann ich als Kirchenrechtler jetzt auch nicht in Abrede stellen. Aber es war wenigstens der Versuch, die Taufwürde, die Taufgnade ernst zu nehmen. Und dem erteilt die Instruktion dieses Papier klare Absage. Sie sind Befehlsempfänger, sie sind Schafe, die zu blöken haben, aber nicht zu sagen haben. Das ist so ungefähr die Quintessenz auf den Punkt gebracht.
Dabei, wenn man jetzt dieser Analyse folgen möchte, und ich würde mal unterstellen, dass Sie das auch tun, Herr Prantl, dabei gab es ja eine Reform, naja, nicht Bewegung, aber es gab zumindest diesen synodalen Weg, einen Reformdialog innerhalb der katholischen Kirche, um zum Beispiel sich auch die Einbindung von Frauen nochmal genauer anzuschauen. Glauben Sie, dass dieser Brief vom Vatikan jetzt etwas zunichte macht, was hier in Deutschland schon entstanden ist?
Er könnte es zunichte machen, weil er die Tätigkeit der Ehrenamtlichen in ihrer Gesamtheit in Frage stellt. Der synodale Weg ist ja ein Miteinander von Bischöfen und Laien. Dieses Miteinander, dem wird der Fehdehandschuh hingeworfen. Und es ist fast ein ähnlicher Konflikt, wenn ich mich erinnere, wie der vor Jahrzehnten, als es um die Schwangerschaftskonfliktberatung ging, als die Bischöfe sagten, wir wollen Beratungsscheine ausstellen für straffreie Abtreibung. Und der Papst sagte, nein, das geht nicht. Das war ein gewaltiger Konflikt. Und ich habe das Gefühl, hier zieht wieder so ein Konflikt heraus. Es geht wirklich um die Transformation, wie das im Unternehmensdeutsch heute heißt, der Kirche. Der Vatikan verweigert sich dieser Transformation. Es sollten mehr Laien auch im Vatikan sitzen.
Das ist eine Forderung von Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung hier im Deutschlandfunk Kultur. Dieses Thema wird uns auch weiter beschäftigen und wir beobachten das Ganze natürlich mit Ihnen zusammen. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Und ein Thema, das Sie gerade beschäftigt, das ist die Debatte um das Wahlalter. Haben Sie mir erzählt, wieso das denn?
Wir feiern gerade, wenn Sie so wollen, ein Jubiläum. Vor genau 50 Jahren wurde in der Bundesrepublik das Wahlalter auf 18 Jahre gesenkt. Es war dies ein Beitrag von Willy Brandt zu seinem großen Projekt Mehr Demokratie wagen. Im Juni, Juli vor 50 Jahren wurde es absolviert, die Änderung des Grundgesetzes. Man muss das Grundgesetz ändern zu diesem Zweck, trat vor 50 Jahren in Kraft. Da war Willy Brandt gerade seit neun Monaten Bundeskanzler. Und ein paar Jahre später wurde auch das passive Wahlrecht auf 18 gesenkt. Und
Etwas, was Sie beschäftigt, offenbar, wenn Sie jetzt darüber schreiben wollen. Ich habe mal nachgeschaut, Sie müssten damals gerade 17 Jahre alt geworden sein, ja, als es eingeführt wurde, konnten dann im Jahr danach zum ersten Mal wählen, mussten nicht noch 3 Jahre warten. Wie wichtig war Ihnen das damals?
Mir war es wichtig, ich war politisch engagiert, wir waren an der Schule unglaublich engagiert, es war die 68er-Zeit, man wollte mitmischen. Und ich finde die Demonstrationen, die es jedenfalls vor der Corona-Zeit so impulsiv gab, Fridays for Future, wirklich ein Beleg dafür, dass sich junge Leute politisch betätigen wollen. Man hat da lange Zeit gesagt, und wenn ich Kommentarunterricht bei jungen Journalisten gehalten habe, habe ich auch lang festgestellt, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren, das politische Engagement von den jungen Leuten, auch jungen Journalisten, ist nicht mehr so groß. Die beschäftigen sich lieber mit irgendwelchen Pop-Themen, aber nicht mit den politischen. Das hat sich grundlegend geändert. Die Klimakrise und viele Themen dieser Art, der Rassismus, beutelt die jungen Leute. Da wollen sie was dazu sagen. Die Politisierung ist vorangeschritten. Und ich denke, deswegen ist das Reden darüber, ob nach 50 Jahren noch ein bisschen mehr Demokratie gewagt werden sollte, nämlich ein Wahlalter 16, eine interessante, kluge und gute Überlegung. Andere haben es ja schon gemacht.
Unterstützung für Ihre These, dass das so ist, dass Jugendliche politisierter sind als früher, die kam diese Woche auch von der Sinus-Jugendstudie, die alle 4 Jahre erscheint. Und eben eine Erkenntnis, Jugendliche sind politisierter, sagt Marc Kalmbach, Leiter der Studie.
Die Jugend fühlt sich zu wenig gehört und nicht ernst genommen. Für viele ist die mangelnde politische Repräsentation der jungen Generation ein Ärgernis, gerade auch, weil sie eben ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Themen interessiert und bewegt. Und besonders beim Thema Klimawandel, das sie als entscheidend für ihre Zukunft betrachten, fühlen sie sich nicht gehört.
Also im Prinzip die These, die Sie gerade vertreten haben. Herr Prantl, aber glauben Sie wirklich, dass das der Demokratie so einen Schub nochmal gibt, wenn man jetzt sagt, okay, Wahlalter ab 16 oder es gibt ja auch Forderungen, Wahlalter ab 14 oder ab 0 Jahren?
Naja, dieses Wahlalter 0 und das Familienwahlrecht, das Kinderwahlrecht, das bringt große Probleme mit sich. Aber das Wahlrecht mit 16 bringt keinerlei Probleme mit sich. Ob es ein großer Schub für die Demokratie ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Schubs. Und ja, die Soziologen sagen, die wahrgenommene Selbstwirksamkeit junger Menschen wird verstärkt. Und wenn wir uns die Gesamtsituation demografischer Art in der Bundesrepublik anschauen, wir haben die Alterspyramide, die auf dem Kopf steht. Und angesichts dessen, glaube ich, schadet es nicht, wenn junge Menschen stärker an demokratischen Entscheidungen beteiligt werden.
Wobei man mit dieser Demografie auch genau das Gegenteil argumentieren könnte, wenn man etwas zynisch ist vielleicht und sagen, naja, ob da jetzt noch zwei Jahrgänge mehr wählen, das sind am Ende so wenige, die haben sowieso überhaupt keine Auswirkung auf irgendwelche Wahlergebnisse, dann kann man es auch sein lassen.
Na, mir geht es mit dem gesamten Argumentationsfundus gegen das Wahlrecht mit 16 so. Es wird dann gesagt, mein Gott, die sind noch unreif, die sind uninformiert, die sind voller Vorurteile, die sind politisch nicht urteilsfähig. Wer so etwas sagt, der tut sich schwer, das allgemeine Wahlrecht überhaupt zu propagieren, denn der ältere Wähler ist ja fürwahr auch nicht immer ein Ausbund von Urteilsfähigkeit.
Und da gibt es ja auch Forderungen, jetzt noch nicht im Mainstream wirklich, aber es gibt sie immer mal wieder, dass man das Gegenteil macht, also dass man das Wahlrecht begrenzt auf ein Alter und dann irgendwann sagt, so mit 80 sind sie jetzt nicht mehr betroffen von Zukunftsentscheidungen und sie wählen jetzt nicht mehr.
Aber es gibt Situationen in Altersheimen, da haben wir im Zusammenhang mit der Corona-Krise viel genug drüber geredet, die gesellschaftswichtig sind. Und ich glaube, die Jungen und die Alten sollen mitentscheiden. Das ist Demokratie. Junge und Alte und Mittelalte. Ich halte nichts von verfassungsmäßigen Schranken und Grenzen. Es steht kein Verfassungssatz gegen die Senkung des Wahlalters. Ich denke, man sollte ziemlich gelassen darüber debattieren. Und wenn es eine Chance für die Demokratie ist, soll man sie ergreifen.
Das sagt der Journalist und Jurist Heribert Prantl hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wie es um die Demokratie in den USA bestellt ist, darüber wollen wir gleich nachdenken. So klang das in Portland. In der Nähe des Bundesgerichts. Demonstrierende mit Trommeln stehen da. Trommeln, demonstrieren, machen das Peace-Zeichen, friedlicher Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt. Später dann rütteln einige am Zaun des Gebäudes, werfen Flaschen, setzen Reifen in Brand. Die Bundespolizei, geschickt von Donald Trump, dem US-Präsidenten, reagiert mit Tränengas. Seit Tagen kommt es in der Stadt an der US-Westküste immer wieder zu Gewalt. Der Präsident, ich habe es gerade gesagt, er hat Bundespolizeieinheiten geschickt in militärischer Ausrüstung, die brutal vorgehen gegen die Demonstrierenden. Es gibt Videos von willkürlich erscheinenden Verhaftungen. Ein Demonstrant wurde durch eine Kugel schwer am Kopf verletzt. Das sind erschreckende Bilder, die wir sehen aus den USA, die man vielleicht auch nicht für möglich gehalten hätte vor einiger Zeit. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, manche, die das beobachten, die sprechen ja im Prinzip schon davon, dass wir hier ein Abdriften sehen in eine Militärdiktatur. Das wird mit Südamerika verglichen, Pinochet. Ist das völlig übertrieben oder befürchten Sie vielleicht Ähnliches?
Es sind Bilder, die völlig unglaublich sind. Und wenn man die Bilder mit Moskau oder mit irgendwelchen südamerikanischen Diktaturen untertiteln würde, würde man sagen, das stimmt. Es ist einfach ein Zustand, der einem demokratischen Land nicht angemessen ist. Die paramilitärisch auftretenden Sicherheitskräfte des Bundes, Trump betrachtet sie quasi als persönliche Reservearmee. Es ist völlig unmöglich und ich wünschte mir, dass die US-Justiz viel schneller und viel deutlicher klar macht, dass es so nicht geht. Es hat ja die Staatsanwaltschaft von Chicago eine Klage eingereicht. Die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot, protestiert heftig. Eine 47-jährige Juristin. Viele, viele Bürgermeister protestieren. Man hat den Eindruck, dass es schon so ist, dass der Protest wächst, dass der aufgeklärte Teil der Amerikaner erkennt, in welchem jammervollen Zustand sich ihr Land befindet und welch jammervollen Präsidenten man hat, der hier mit Law and Order versucht, sich selber zu retten. Man muss sich ja erinnern daran, dass es ein Wahlkampfkonzept ist. Hm. Am 3.11. sind die Präsidentschaftswahlen. Trump versucht, seine Law-and-Order-Klientel auf die Art und Weise zu aktivieren, ähnlich wie es Nixon im Jahr 1998 gemacht hat. Aber hierzulande heißt es, mein Gott, der Vorsprung von Joe Biden wächst ja und der Trump fällt immer weiter zurück. Mhm. Es ist richtig in den Umfragen, aber man muss sich daran erinnern, dass ein Vorsprung in den Umfragen nicht reicht. Das musste Hillary Clinton vor 4 Jahren ja auch lernen.
Bleiben wir vielleicht noch mal kurz in Portland, bevor wir jetzt auf diese Wahldebatte schauen. Sie würden tatsächlich sagen, das, was Trump hier macht, ist, dass er nicht nur diese Bundespolizei einsetzt gegen Demonstrationen, sondern im Prinzip auch gegen die Demokratische Partei. Weil er hat ja angekündigt, nicht nur Portland mit einem demokratischen Bürgermeister, sondern eben auch Chicago, Hochburg der Demokraten. Dort möchte er diese Polizeieinheiten einsetzen. Ist das wirklich so illegitim? Also er selber spricht natürlich von Plünderungen, er spricht von Randalierern, Krawallmachern, Anarchisten. Ich habe gelesen, es gab jetzt in Portland, in Oregon, ein Gerichtsurteil, das Trump insofern erstmal recht gegeben hat, dass der Bundesstaat nicht verbieten kann, dass dort Festnahmen durch Bundespolizei erfolgen. Das heißt, völlig außerhalb jeglichen Rechts bewegt er sich ja nun auch nicht.
Nun ja, es geht ja. Das Formale, die Möglichkeit, Bundespolizei einzusetzen, ist das eine. die Art und Weise, wie die Bundespolizei agiert, ist das andere. Und wie sie hier auftritt, die Bilder, die man gesehen hat von Polizeiautos, die als Polizeiautos gar nicht deklariert sind, die Demonstranten abgreift, die Demonstranten irgendwo hinfährt, an einen Ort, den man nicht kennt. Man weiß nicht, was dort mit ihnen passiert. Es sind Zustände und Verhaltensweisen, wie sie mit einer Demokratie, mit einem Rechtsstaat nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Mhm. Und der Präsident ist dann auch verantwortlich dafür, was diese von ihm entsandten Polizeikräfte tun, wenn er die falschen Kräfte schickt, wenn er die schickt, die für den Einsatz im Inneren überhaupt nicht ausgebildet und die Sensibilität haben, ist er dafür verantwortlich.
Eine Lesart ist ja, dass das Ganze ein Ableckungsmanöver ist, um von den steigenden Corona-Fällen im Land, jetzt sind wir doch wieder bei Corona, abzulenken. Im Prinzip, der Spiegel schreibt heute auf seiner Titelseite The President. End, also das Ende des Präsidenten, wie Corona den Populisten Donald Trump entzaubert. Herr Brandl, ist das westeuropäisches Wunschdenken?
Naja, es ist schon einiges dran. Zwei Drittel der US-Bürger misstrauen der Corona-Politik von Trump. Er versucht da jetzt die Kurve zu kratzen. Plötzlich sieht man ihn mit einer Maske, die vorher wirklich abgelehnt hat. Seine Berater haben ihm wohl gesagt, so geht das nicht, Mr. Präsident. Das Ganze... ja, läuft darauf hinaus, was eigentlich das Impeachment-Verfahren ihm vorgeworfen hat. Unfit to be president. Die Art und Weise, wie er in der Corona-Krise agiert, zeigt, dieser Mann ist nicht fähig, Präsident zu sein. Und die große Frage ist, ob es die Mehrheit der Amerikaner am 3.11. auch so sieht und so erkennt.
Und dort werden wir natürlich auch noch sehen, wie diese Wahl überhaupt stattfindet, unter welchen Corona-Vorzeichen. Seinen Nominierungsparteitag in Florida hat Trump diese Woche ja auch absagen müssen. Was das bedeutet, auch diese Frage wird uns weiter beschäftigen. Deutschlandfunk Kultur, die Mittagsstunde, heute mit Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung zu Gast. Haben wir noch irgendwas vergessen aus Ihrer Sicht?
Ach, ich finde, dass man trotz all den negativen Sachen, die wir besprochen haben, Hoffnung haben muss. Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Hoffnung, dass wir sie ändern können. Hoffnung, dass wir sie beeinflussen können. Das ist Demokratie und Zukunft, glaube ich, ist in jedem Moment veränderbar. Wenn wir ganz viel Glück haben, haben wir mit der Sendung auch ein ganz, ganz kleines bisschen was verändert, nämlich Diskussionen angeregt. Und das ist wichtig.
Das hoffen wir, dass wir es geschafft haben. Vielen Dank, Herr Brandl, dass Sie hier waren heute und ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen.